Der Predigttext steht im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde Philippi und ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 26. Paulus schreibt: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischofen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in all meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht, dass es zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkünden Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides herzu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Das ist Gottes Wort.
Liebe Gemeinde, in meiner letzten Pfarrstelle in Oberösterreich gab es ein Alten- und Seniorenheim, das in dem Gebiet der Pfarrgemeinde stand. Dort wohnten etwa 100 ältere Menschen. Da waren Frauen und Männer, die zuvor in einer Wohngruppe gewohnt hatten, Senioren, das dann zu einem Altersheim umfunktioniert wurde. Die waren sehr rüstig. Und dann wohnten auch Frauen und Männer ab Pflegestufe 3 dort, in sehr unterschiedlichen körperlichen Verfassungen. Ich war mindestens einmal in der Woche im Altenheim. Ich besuchte die Bewohner, die Bewohnerinnen, ich feierte Gottesdienst mit ihnen, ich hörte zu, fragte nach, ich saß beim Spielenachmittag dabei, der von meiner damaligen Pfarrgemeinde mit Kaffee und Kuchen ausgestattet wurde. Mittwochnachmittag. Dort begegnete mir eine faszinierende ältere Dame. Ich habe sie kennengelernt, als sie 88 Jahre alt war. Stets adrett gekleidet, mit ihren silbernen Haaren hatte sie das Silberzeitalter bereits begangen. Bluse mit besticktem Kragen und gebügelter Rock. Geflochtener Zopf, hinten hochgebunden, Frau S. Frau S. war eine Donauschwäbin. Als Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie aus dem ehemaligen Jugoslawien vertrieben. Ende der 40er Jahre. In Oberösterreich ist sie in einem Flüchtlingslager hängen geblieben. Die Flucht der übrig gebliebenen Familie auf Pferdekarren, so erzählte sie. Geschwister sind auf dieser Flucht auch verstorben. Vom Flüchtlingslager in Oberösterreich ging sie als Magd in die Landwirtschaft, dann auch in die Schule, 4 Klassen. Das war's. Sie lernte ihren Ehemann kennen, heiratete früh und war mit ihm viele Jahrzehnte verheiratet. Eine schwierige Ehe. Die Sucht zerstörte den Ehemann und die Partnerschaft und führte immer wieder in finanzielle Not. Frau S. erzählte, wie sie nachts arbeiten ging. Morgens die 4 Kinder versorgte, die Kinder zur Schule verabschiedete und dann das Geld oft vom Ehemann verschleudert wurde. Sie verriet mir, wie sie das Geld auf dem Nachhauseweg von der Arbeit versteckte. Falls der Ehemann das Geld nahm und wieder tagelang nicht zu finden war, konnte sie damit Essen kaufen gehen. Sie erzählte vom Hausbau der Nachbarn, der Verwandten das eigene Haus. Raum für Raum. In einem Jahr wurde der Fußboden gelegt, im nächsten Jahr die Heizung installiert, im übernächsten Jahr das Bad fertig gemacht. 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Ich erfuhr auch von der Sorge um die Kinder und Enkelkinder, Schule, Ausbildung. Die Sucht hatte sich einen Weg in die Familie gebahnt. Reha, Entzug und so weiter. Ich traf Frau S. jeden Mittwoch. Bei all dem, was ich fast jeden Mittwoch an neuen Abgründen im Leben von Frau S. erfahren habe, waren diese Begegnungen mit ihr die ermutigendsten Begegnungen in meiner Woche. Wisst ihr, wie Frau S. jedes Gespräch begonnen hat? Jedes einzelne Gespräch? Sie sagte: Herr Pfarrer, ich bin so dankbar für mein Leben. Jesus hat es so gut mit mir gemeint. Herr Pfarrer, ich bin so dankbar für mein Leben. Jesus hat es so gut mit mir gemeint. Viele Gespräche endeten für sie in Tränen. Tränen der Freude und Dankbarkeit. Wie gut es Jesus mit mir gemeint hat. Wissen Sie, er hat mich nie losgelassen. Und wenn es schwer war, habe ich gebetet. Und dann hat er mir wieder Kraft gegeben. Ich habe so viel Grund zum Danken und zum Loben. Sie hat in ihrem Leben, im Glauben an Jesus Christus, eine Gewissheit erfahren, eine Kraft, die sie durchhalten ließ, die sie fröhlich bleiben ließ. Und das waren keine einfachen Worte des Dankes, die ihr über die Lippen gingen, sondern durchlittene Worte des Dankes. Unbeirrbar betete Frau S., las in der Bibel, sang Lieder zu Hause und im Geheimen. Unbeirrbar hielt sie fest an dem, was Jesus begonnen hatte in ihrem Leben. Damals als 12-jähriges Mädchen. Damals, als sie zum ersten Mal Freude verspürte, weil ihr Jesus begegnet ist, weil der Glaube Anfang nahm in ihrem Leben. In den Gesprächen mit Frau S. erlebte ich, wie sie immer wieder vom Denken ins Danken rutschte. Vom Denken ins Danken rutschte. Frau S. ist etwas gelungen, das ich bewundere. Ihr ist etwas gelungen, dem ich nachgehen will. Sie erlebte eine Freude und eine tiefe, tiefe Dankbarkeit, von der wir auch im Predigttext für diesen heutigen Gottesdienst hören. Im Bibeltext dreht sich der Schreiber Paulus und sein Begleiter Timotheus um die Kunst des Dankens und darum, welchen Einfluss die Kunst des Dankens auf das Leben hat. Also die Kunst des Dankens und welchen Einfluss das auf das Leben hat. Der ganze Text wurde bereits vorgelesen und liegt euch auch vor in den Bibeln. Er ist auch hier nochmal abgedruckt. Elfi wird frisch und fröhlich zu den betreffenden Folien hüpfen, wenn sie weiß, wo ich gerade bin. Ich will den Text in 2 Teilen betrachten. Zunächst Vers 3 bis 11 und dann Vers 12 bis 26. Also 2 Teile, 3 bis 11 und 12 bis 26. Zum ersten Teil, Vers 3 bis 11. Diesen Teil möchte ich mit zwei Brillen lesen. Die erste Brille ist, wofür Paulus dankt und dann, wofür Paulus bittet. Es ist ein Dank und es ist eine Bitte, des Paulus zu vernehmen. Wofür Paulus dankt, Vers 3 bis 11. Erst vor kurzem wurde ja an einem Equipped-Abend bei Greifbar ausführlich die Gemeindesituation in Philippi vorgestellt und der gesamte Hintergrund des Philipperbriefs. Deshalb fasse ich mich jetzt hier kurz und knapp. Ihr könnt genauer nachlesen, wie es Paulus und Silas in Philippi ergangen ist in Apostelgeschichte 16. Wie Paulus und sein Begleiter Silas in die Stadt gekommen war, wie sie Lydia, die Geschäftsfrau, trafen, wie Lydia das Herz aufgetan wurde, durch den Geist Gottes sie zum Glauben fand. Sie glaubte an Jesus, sie ließ sich und alle in ihrem Haus taufen, sie stellte ihr Haus als Basis zur Verfügung für die erste christliche Mission auf europäischem Boden. In Philippi wurde Paulus und Silas relativ schnell auch ins Gefängnis geworfen, davor ausgepeitscht. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte ein verstörendes Detail des Gefängnisaufenthalts. Den möchte ich euch vorlesen. Er, der Gefängniswärter, sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. So lesen wir in Apostelgeschichte 16. Im Gefängnis in der hintersten Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Der Block, ein Folterinstrument. Was machen Paulus und Silas in der hintersten Zelle? Sie loben und preisen Gott. Gott tut ein Wunder und befreit sie durch ein Erdbeben aus dem Gefängnis. Der Gefängniswärter, der am Abend davor noch dafür zuständig war, die beiden auszupeitschen, dafür, dass die beiden größtmögliches Leid erleben, findet zum Glauben an Jesus. Lukas schreibt, wieder in Freiheit, also Paulus und Silas, gingen Paulus und Silas zu Lydia, wo sie sich mit den Geschwistern trafen und ihnen Mut machten. Danach verließen sie die Stadt. Kein Wunder, dass sich Paulus so innig mit den Christen in Philippi verbunden fühlt, wie wir an vielen Stellen lesen. Das ist doch mal eine Lebensstory. Wir lesen hier, dass der alte Haudegen Paulus auf seine alten Tage nochmal emotional wird. Wie oft denke ich an euch? Wie tief bin ich mit euch verbunden? Paulus Nachdenken rutscht ins Danken. Er kann nicht anders. Überwältigt von dem, was Gott durch sie und andere getan hat. Was Gott tut, offensichtlich und verborgen. Hinter verschlossenen Herzenstüren bewegt sich etwas. Er rutscht ins Danken und Loben. Gott hat gewirkt an den Menschen in Philippi. Und das, obwohl Paulus und Silas in der hintersten Zelle des Gefängnisses dorthin gebracht wurden. Obwohl sie Schmach und Verleumdung erleiden mussten. Gott wirkt, Gott hat gewirkt. Aus dem scheinbar hintersten Winkel hat Gott sie herausgeholt. Und Gott hat sogar den Peiniger zum Freund werden lassen. Das ist doch unglaublich. Diese Worte erinnern mich an die Gespräche mit Frau S. Aus dem scheinbar letzten Winkel des Lebens hat Gott Frau S. immer wieder herausgeführt und hat ihr Leben und sie hat ihr Leben als Gesegnete erleben dürfen. Liebe Gemeinde, es liegen zwei Wirklichkeiten übereinander. Eine laute Wirklichkeit und eine leise Wirklichkeit. Die laute Wirklichkeit sind die mal guten und weniger guten sichtbaren Umstände. Die hinterste Zelle, in der Paulus und Silas stecken. Die schwere Ehe von Frau S. Das ist die laute Wirklichkeit. Und da ist die leise Wirklichkeit, die sich seit dem ersten Tag des Glaubens einstellt und eingestellt hat. Sie ist leise, aber nicht weniger mächtig. Sie schien dann durch, als Paulus, Silas und auch Frau S. in ihren Gefängnissen des Lebens Gott lobten und nicht aufhörten zu beten. Sie schien dann, als sich bei Paulus und Silas durch das Erdbeben die Gefängnistüren öffneten. Sie schien dann, als Frau S. eine Gemeinde fand und Nachbarinnen, mit denen sie beten konnte. Oder damals, als Arbeitskolleginnen ihr einen Korb Früchte schenkten. Wofür Paulus dankt. Das war die erste Brille. Die zweite Brille, wofür Paulus bittet. Die Bitte, die Paulus und Timotheus formulieren, ist spannend und steht auf der nächsten Folie geschrieben. Paulus bittet darum, dass die Christen in der Liebe reicher werden, reicher an Erfahrung und Erkenntnis. Die Kernkompetenz, die er von Gott für seine Geschwister in Philippi erbittet, ist, dass die Liebe wachse. Denn diese Kernkompetenz ist es, die hilft, alles zu prüfen und zu unterscheiden, was auf die Christen in Philippi zukommen wird. Das ist sozusagen die Brille, mit der sie sehen können, dass Gott weiter wirkt. Das ist die Brille, mit der sie diese leise Wirklichkeit wahrnehmen können. Denn das ist sozusagen das Versprechen, das Gott gibt, dass er Menschen weiterführt. In Vers 6 lesen wir ja bei Paulus, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollbringen, bis an den Tag Christi Jesu. Gott führt, er führt weiter, was er bei den Christen in Philippi angefangen hat. Gott hinterlässt nicht eine unfertige Baustelle. Sie werden weiterhin mit Gottes Eingreifen rechnen können. Und dafür benötigen sie das, wofür Paulus bittet: Liebe. Und dann der zweite Teil, Vers 12 bis 26. Im zweiten Teil plaudert Paulus ein wenig aus dem Nähkästchen. Und das erinnert ein wenig an Memoiren, wie Paulus hier erzählt. In Richtung so mit der imaginierten Überschrift, das, was ich in meinem Leben gelernt habe. Das, was er in seinem Leben gelernt hat und er sich für die Christen in Philippi ebenfalls wünscht. Er nimmt sich selbst als Beispiel, um zu sagen, ich sehe, dass das, was mir widerfahren ist, dem Evangelium diente. Ich sehe, dass das, was mir widerfährt, dem Evangelium dient. Mitgefangene haben durch meine Gefangenschaft neue Zuversicht bekommen. Und wisst ihr, da gibt es einige Dinge, die ich nicht verstehe. Das sind zum Beispiel einige Raketen, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme. Die wollen mich nur provozieren, so sagt der Paulus hier. Aber was soll's, das dient sicher auch dem Evangelium. Wenn ich ihnen in Liebe begegne. Das sind die, die auch das Evangelium verkündigen. Wir lesen hier in Vers 12 bis 26 ziemlich steile Worte von Paulus. Wenn Paulus zu dem Urteil über sein Leben kommt und er sagt, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Wenn er sagt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das sind ziemlich steile Worte. Wir erfahren nicht genau, wie er zu dieser Erkenntnis kommt, aber wir erfahren das, was unter dem Schlussstrich für ihn steht. Mein Leben, sagt er. Was mir widerfahren ist, was mir widerfährt, was mir widerfahren wird, das alles dient dem Evangelium und euch. Wie toll, sagt er. Christus ist mein Leben und vor dem Sterben fürchte ich mich auch nicht, weil das sicherlich auch irgendwie dem Evangelium dienen wird. Außerdem werde ich dann bei Jesus sein, da freut er sich besonders drauf. Paulus ist hier nicht todessehnsüchtig, sondern er hat gelernt, sein Leben neu zu lesen. Von dieser leisen Wirklichkeit her. Wenn ich mich Jesus zur Verfügung stelle, dann gibt es eine Wahrheit, die gilt. Jesus ist bei mir, Er lässt mich nicht los. Liebe Gemeinde, so etwas sagen zu können, ist ein Geschenk des Glaubens. Es so wie Paulus sagen zu können, das ist ein Geschenk des Glaubens. Es wie Frau S. sagen zu können und viele andere Vorbilder und Heilige in unseren Gemeinden. So etwas sagen zu können, ist kein Garant für eine gelungene Lebensführung. Das ist kein Garant für Gesundheit. Das ist kein Garant für Wohlstand. Aber es ist ein Garant für Gewissheit, für Trost, dass das, was mir zustößt, mir widerfährt, was ich verschulde an anderen, an mir, was ich erleide, was ich verursache, dass das alles in Jesus aufgehoben ist, in diese eine Wirklichkeit, die von Jesus geschaffen wird und uns im Glauben an ihn geschenkt wird. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist eine Glaubensaussage über das eigene Leben, die mich schon etwas stocken lässt. Ich stocke und schlucke, weil ich das noch nicht so pauschal über mein Leben sagen kann. Ich weiß nicht, warum ich gewisse Dinge erlebt habe und weiß nicht, ob es irgendein Gewinn ist. Noch weiß ich es nicht. Und deshalb bete ich: Herr, erbarm dich über uns, die wir noch nicht sehen, nicht verstehen, was du versprichst. Halte du uns an deinem Wort und in der Gemeinde, damit auch unsere Liebe an Erfahrung und Erkenntnis reicher werde. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich stocke und schlucke, weil ich an die junge Frau denke, die schon vielleicht schon wieder in einer depressiven Phase ist und sich selbst die Zukunft und die Vergangenheit als verflucht erlebt und da nicht rauskommt. Und dann bete ich: Herr, erbarm dich über uns, die wir zurückfallen, keine Kraft haben, müde sind, matt sind, ausgelaugt sind. Halte du uns an deinem Wort und in deiner Gemeinde, damit wir deine leise Wirklichkeit sehen lernen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich stocke und schlucke, weil Täler und Ebenen des Lebens, vielleicht von außen betrachtet, ein wenig zu schnell erklärt scheinen. Und dann will ich beten: Herr, erbarm dich über uns, die wir nicht glauben können. Hilf unserem Unglauben. Halte du uns an deinem Wort und in deiner Gemeinde, damit wir Glauben lernen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich stocke und staune, weil Paulus einen roten Faden in seinem Leben erkannt hat. Er sich Jesus in den Dienst gestellt hat und Jesus sein Leben geführt hat zum Dienst für das Evangelium. Nicht immer zur Freude von Paulus. Ich stocke und staune, weil ich an Frau S. denke. Sie hat festgehalten an der Verheißung, dass Jesus es gut mit ihr meint. Und das war die Brille, mit der sie ihr Leben sehen gelernt hat. Ich stocke und staune. Ja, das erleben Christen. Gestern, heute und morgen. Ja, das gilt für alle, die an Jesus Christus glauben. Wisst ihr, was Frau S. mir eines Tages erzählt hat? Als 12-Jährige ging sie in ihrem donauschwäbischen Dorf in Ex-Jugoslawien tanzen. Mit den anderen Mädchen im Dorf donauschwäbische Gesellschaftstänze. Und so. Und da hat sie einfach so über ihren neuen Glauben an Jesus erzählt. Die waren damals so erschrocken, sagte sie. Das haben die noch nie gehört, dass Jesus unser Herr ist, über Leben und Sterben und das ganze Leben führen wird. Aber ich konnte nicht anders, als zu erzählen. Ich war ja so glücklich im Herzen. Ja, das hat Frau S. ihr ganzes Leben lang bewahrt. Wisst ihr, wem sie damals auch vom Glauben erzählt hat? Einem etwa 9-jährigen Nachbarsmädchen mit Spitznamen Biene. Biene ist die Großmutter meiner Frau Naomi. Man weiß nie, welche Wege Gott führt. Aber es ist gewiss, er führt. Gott, du wirst uns führen, um deines Namens willen. Amen.